ARD.
Braucht ihr auch eine Erheiterung nach dieser Europawahl? Dann lasst uns gemeinsam einen Moment abschalten und über witzige Wissenschaft lachen. Zumindest solange Wissenschaft und Wahrheit und Erkenntnis und Fortschritt noch angesagt sind.
Oh mein Gott,
das machen wir hier bei Fakt ab.
Große Worte.
Und wir werden dieses Versprechen auch erfüllen. Heute mit?
Mit Sina Kürz.
Und mit Ineas Roch, dem Zeus der Zehnerpotenzen.
Okay, ich habe es wieder verkackt. Also ich habe mich wieder nicht genug vorbereitet auf diese Folge, aber ich verspreche dir, ich trage es mir gleich in meinen Kalender ein, dass ich bei unserer nächsten Aufzeichnung auch einen passenden Titel habe. Was war es jetzt? Der was?
Der Zeus der Zehnerpotenzen.
Du bist so ein Freak. Okay, alles klar. Da werde ich sowieso nicht drankommen. Alles klar. Ja, ich freue mich, dass wir heute über witzige Wissenschaft sprechen. Ich bringe heute eine neue Speiseeissorte aus dem Weltall mit.
Oh, lecker.
Ja, passend zum Sommer.
Passend zum heutigen Tag, falls ihr diesen Podcast tagesaktuell hört, habe ich auch was dabei. Und zwar Fußball. Denn die Fußball-Europameisterschaft startet. Und zwar heute. Ja. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt. Denn es haben ja in Teilen unseres Landes 30-40% eine rechtsradikale, europafeindliche Partei gewählt. Deswegen ein prima Zeitpunkt für das Motto United by Football, vereint im Herzen Europas. Und die große Frage...
Holt die Regenbogenflagge raus, über genau. Die sich alle mal freuen bei der Fußball-EM.
Abseits von Politik ist ja die große Frage.
Abseits von Politik, es beginnt. Ja.
Wer wird gewinnen? Sina, was ist dein Tipp?
Boah, ich habe überhaupt gar keine. Also es ist eine EM, ja? Das heißt, USA spielen nicht mit, aber die würden auch sowieso nicht gewinnen wahrscheinlich. dann tippe ich mal auf Brasilien, das ist auch nicht EM. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Ich wusste doch nicht mal, dass es heute losgeht. Ich höre das immer nur so nebenbei, so, ah ja, EM, ja genau, es ist ja wieder hier alle 6 Jahre oder wie das ist, keine Ahnung.
Ich dachte, ich wäre schlecht in Erdkunde, wow.
Gehört Brasilien Europa. Schon zur EU? Ich weiß es gar nicht. Okay. Europa gewinnt.
Wir gewinnen alle, der Bessere gewinnt, klar. Wer gewinnt, das haben StatistikerInnen vorausberechnet.
Ach so, deswegen also ist das Thema in der Sendung, ja.
Deswegen habe ich das mitgebracht, genau. Ich verrate das jetzt nicht, was sie rausgerechnet haben, denn jetzt erst müsst ihr mir zuhören, wie ich über Theorie labere. Scherz. Soll ich sagen? Mhm. Also, die haben ausgerechnet, Frankreich gewinnt.
Aha.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 19,2%.
Das ist jetzt gar nicht so schlecht, ne?
Das ist nicht schlecht. Heißt natürlich auch zu ungefähr 80%, dass Frankreich nicht gewinnt.
Nee, warte mal. Aber das ist es wirklich mit 19? Du weißt ja, ich bin eine absolute Statistikniete. Aber kann man das wirklich dann so sagen, zu 80% gewinnen die nicht? Oder gewinnen andere dann zu 15%? Gewinnen ja dann
also,
eher
Frankreich
nicht
gewinnt zu 19%. Das heißt, es gewinnt nicht zu... Also Frankreich kann nur gewinnen oder nicht gewinnen. Sie können nichts dazwischen haben. Ne? Also das ist dann das Gegenereignis. Das soll uns aber jetzt gerade nicht stören, irgendwie, ob Frankreich gewinnt oder nicht. 19% sagst du nicht schlecht. Es könnte auch England sein mit 16,7%. Finde ich jetzt ist nicht so ein Riesenunterschied. Müssen wir vielleicht mal drüber sprechen, wie die drauf kommen.
Ja, wollte ich gerade fragen, weil woraus ergeben sich denn solche Statistiken bei denen?
Ja.
Oder wer hat sich damit beschäftigt?
Man denkt ja immer, Statistik ist sofort geschrittenes Excel-Bedienen, aber...
Und das ist es auch.
Es ist es nicht. Ich habe darin promoviert, ganz ohne Excel. Ja? Also die Forschenden haben ein buntes Team, Uni Innsbruck, Dortmund, verschiedene andere Wissenschaftler aus Dortmund, Europa. Dortmund und auch Dortmund. Sagte ich Dortmund schon? Ich rufe da gleich an und mache einen Marketing-Deal mit der TU. Also verschiedene Forschende aus Europa, die haben maschinelle Lernverfahren genommen und kombiniert. Und die haben sie mit Daten gefüttert, natürlich. Und das haben sie ziemlich krass gemacht. Zum einen haben sie ausgerechnet, wie gut ist eine Mannschaft? Und zwar basierend auf früheren Spielen. Sie haben also für jede Nationalmannschaft sich die letzten 8 Jahre angeguckt. Freundschaftsspiele, Nations League, Quali, was auch immer. Und die Ergebnisse, die neuer sind... haben sie stärker gewichtet, die weiter zurückliegen, schwächer. Und daraus haben sie mit eigenen Berechnungen eine Art Güte ausgerechnet, wie stark ist dieses Team. So, das haben sie, ist Faktor 1.
Okay, aber die Teams sind ja auch immer, egal, erzähl es mal zu Ende. Ich hätte mich jetzt schon direkt in Einwand.
Das gleiche nochmal gemacht. Sie haben berechnet, wie stark ist dieses Team, aber diesmal haben sie nicht frühere Spiele herangezogen, sondern Buchmacher gefragt. Mhm. Also, wie sind denn die Quoten für welches Team?
Ja.
Buchmacher ist lustig, ne? Weil Buchmacher denkt man so, die stehen mit so einem Leimtopf in so einer Werkstatt und kleben Papierseiten.
Ja, und haben so ganz braune Klamotten an auch. So ein Sakko und so. Und so eine Taschenuhr haben die auch.
und so Druckerschwärze an den Händen, ja, und stinken nach Nikotin.
Und ja, vor allem das.
Dann haben sie auch nochmal ausgerechnet, wie stark ist jedes einzelne Team, aber diesmal im Schnitt über die Einzelspieler.
Genau, das wollte ich gerade sagen, weil die Teams sind ja auch immer, es kommen ja unterschiedliche Leute in die Mannschaft und das hat man ja schon oft gesehen, ne, dass sobald ein Team irgendwie so ein bisschen ausgetauscht ist, auch nur ein paar Spieler, dass es sich komplett wandeln kann mit dem Erfolg.
Ja. Ja, das haben sie geguckt, wie performen die einzelnen Leute da in ihren normalen Vereinen, in ihren Heimatvereinen und auch in der Nationalmannschaft, einberechnet alles.
Mhm.
Und dann haben sie noch einen ganzen Sack voll weiterer Infos genommen, zum Beispiel den Marktwert der Spieler, den FIFA-Rang, die UEFA-Punkte, spielt der Kollege hier auch in der Champions League und sogar das Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt des jeweiligen Landes. Also sie haben relativ viele Variablen genommen, am Ende 8 Stück, und die haben sie einem Algorithmus für maschinelles Lernen
reingepfeffert.
Reingepfeffert, genau, das ist, glaube ich, der Fachbegriff.
Das sind ja viele Zahlen, die kann man so streuen, weißt du?
Ja, das hat sich... Ja, dafür ganz schön gesalzenes.
Ja. Kriegen wir ein gesalzenes Ergebnis, ja.
Ja.
Okay, also all die Daten rein und dann?
Ja. All die Daten, Lidl-Daten, Netto-Daten, und haben dann der künstlichen Intelligenz gesagt, wie muss ich jetzt diese 8 Variablen kombinieren, um Spiele vorherzusagen, und das lernst du bitte anhand der letzten Europameisterschaften. Und dann am Ende, also wir haben geguckt hier, wir haben jetzt all diese ganzen Variablen, ne? Qualität der Mannschaft anhand der Buchmacher, Qualität der Mannschaft anhand alter Spiele und so weiter und so weiter und all die Variablen, und dann haben wir natürlich die Ergebnisse der letzten Europameisterschaften. Und haben gesagt, so, jetzt, liebe künstliche Intelligenz, nimm diese 8 Variablen und verquicke sie so, dass du diese letzten 5 Europameisterschaften damit reproduzieren kannst. Das wurde gemacht, und dann wird gesagt, als letzter Schritt, und jetzt sag mir mal bitte das für die aktuellen Mannschaften, für die Europameisterschaft vorher, die jetzt noch kommt.
Ja.
Kannst du folgen?
Ja, ich kann noch folgen. Aber klingt jetzt klingt eigentlich okay, würde ich sagen. Oder?
Ja.
Ich hätte es genauso gemacht.
Ja. Also natürlich ist es im Detail viel komplizierter, als wenn ich das hier so locker flockig erzähle.
Ja, es ist auch so ein bisschen so die einzelne Gewichtung, ne?
Genau.
Und wie auch die Teams also das wird ja auch mit drin sein, oder? Wie die einzelnen Spieler, also wenn man sich so deren Talente anguckt, wie die dann auch jeweils eingesetzt werden auf dem Spielfeld, ne? Das weißt du aber doch, glaube ich, gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball, nee. Aber das weißt du doch vorab auch gar nicht so richtig.
Das weißt du von nicht, ne?
Wo jetzt wer ungefähr stehen wird und so. Auch das hat ja wieder einen Einfluss, wie jeder weiß, der ein bestimmtes Konsolenspiel sehr häufig gespielt hat, dass auch das wiederum einen starken Einfluss aufs Endergebnis hat, so.
Ja, genau. Das heißt, Das weißt du alles nicht, da ist immer noch gehörig Zufall mit dabei. Und sie haben geguckt, kann man anhand dieser 8 Variablen, die wir haben, ne, Qualität des Teams anhand von Buchmacherquoten, Qualität des Teams anhand von alten Spielen und so weiter, kann ich da irgendwie zumindest mit diesen Variablen die letzten EM-Ergebnisse erklären? Bau mir bitte eine Formel, die das tut.
Ach so, ja.
Hier ist die Formel.
Haben sie es getestet, ja.
Ja, genau. Und dann haben sie daraus anhand dieser Formel ausgewürfelt, wer ist wie stark im folgenden Turnier, und dann haben sie das Turnier, die EM, die jetzt beginnt, 100.000 Mal durchsimuliert und einfach geguckt, wer hat da wie oft gewonnen, und daraus haben sie abgeleitet, aha, Frankreich gewinnt in 19% der Fälle.
Ach krass, also das habe ich eben, dann habe ich es doch nicht richtig kapiert eben. Das heißt, sie haben anhand von all diesen Daten die Spiele der vergangenen EMs versucht nachzustellen und geschaut, ob das mit dem realen Ergebnis übereinstimmt.
Ganz genau.
Ja, und das habe ich nicht kapiert, sorry. Aber hat es geklappt?
Das, so trainierst du ja, ne? Ja. So trainierst du. Du sagst, hier sind deine Variablen, da ist das Ergebnis, bitte daraus lernen. Und jetzt machst du das mit anderen neuen Variablen, jetzt neue Teams.
Ja.
Aber das Ergebnis weiß ich ja noch nicht. Jetzt machst du den Forecast.
Okay, aber hast du es gelesen, stand das da 2020 England gewonnen hat? Oder wer war es? Ich weiß es nicht mehr. Also wurde das jetzt richtig rausgerechnet dann? War das nah am realen Ergebnis dran?
Dass, wenn du solche Formeln aufbaust, baust du die so, dass das dann gut passt, dass du dieses eine Ergebnis damit gut reproduzieren kannst.
Okay.
Das Problem bei der ganzen Geschichte ist immer, jede EM, jedes Spiel findet ja nur einmal statt.
Mhm.
Es ist immer Zufall dabei. Immer. Ne? Also, wenn du jetzt sagen würdest, die gleiche EM, die wir jetzt haben, spielen wir 100.000 Mal. 100.000 Mal das ganze Turnier. Dann sind die sich relativ sicher, würde in 20% der Fälle Frankreich gewinnen, weil ihre Formel genauso gebaut ist, dass anhand der Variablen das da rauskommt. Da wir nur ein einziges Mal diese EM spielen jetzt, da muss ja nur einmal einer blöd faulen, da muss einer blöderweise verletzt sein und schon geht alles anders. Ne? Also da ist immer noch genug Zufall drin.
Halten wir fest schon mal, dass das Ergebnis, also ich würde auf jeden Fall jetzt nicht zum Buchmacher meines Vertrauens laufen, nachdem wir auch diese tolle Studie verkündet haben, weil jetzt natürlich alle auf Frankreich setzen.
Ja, ich denke mir, wenn ich der Forscher wäre, der so eine tolle Formel hätte, dann würde ich die ja minimal verändern, in Parameter blöd einstellen, dann würde ich die Pressemitteilung rausgeben, denn bei diesem ganzen Datenwust kann das sowieso keiner kontrollieren, würde diese Prognose veröffentlichen und sagen, hier, liebe Leute, berichtet bitte über meine tolle Studie, da kommt raus, Frankreich hat gewonnen, dann würde ich es richtig einstellen, würde ausrechnen, wer wirklich gewinnt, schnell zum Buchmacher gehen und mein fettes Professorengehalt mit meiner Ortszulage und meiner Forschungszulage und meiner Büchergeldzulage und so weiter alles da reinsetzen und sagen,
ja, weil, wie ihr nicht wisst, haben wir hier bei Fakta, die den Podcast noch nicht so lange hören, wissen vielleicht nicht, dass wir hier auch sehr oft finanzielle Tipps haben, Marketing-Tipps und auch gar nicht so schlechte Ideen haben für neue Startups. Also, wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht, dann hört auf jeden Fall dem Zeus der, wie war das, Dezimalzahl? Nee, dem Zeus der
Zehnerpotenzen.
Wieso kann ich das vergessen? Zehnerpotenzen zu und potenziert eure finanzielle Lage. Zum Guten.
Sehr gut, ja. Ja. Potenziert sie. 10 hoch minus 5. Ist auf jeden Fall potenziert, da hast du recht.
Okay.
Das finde ich auch so furchtbar, wenn immer dann so in den Schaufenstern so steht, minus 30% Rabatt. Und so, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da würde ich nicht einkaufen.
Das rafft ja keiner. Das rafft ja niemand.
Nee. Ja. Ich finde spannend, dass die ganz viele Variablen hier bei der Berechnung keinen Einfluss finden. Weil ist die KI nicht dafür da, auch Unerwartetes aufzuspüren? Du hast ja gerade gesagt, du würdest das genauso machen. Ja, ich auch. Sich voll alte Spiele angucken.
Das klingt halt nach der Excel-Variante sozusagen. Ne? Also was hat die KI jetzt sozusagen geleistet, weswegen sie KI genannt wird?
Also sie hat geleistet, dass sie all diese vielen Variablen geschickt gewichtet und sagt, den lasse ich so einfließen, den lasse ich so einfließen und so weiter. Ich verknüpfe jetzt diese vielen, vielen Inputs.
Das ist die eigene künstliche Meinung, die sie dann dazu hat, ja? Mit diese Variable halte ich für...
Es ist Statistik, es ist keine Meinung, ja? Ich rechne das aus nach Regeln, die Menschen nicht mehr so leicht folgen können, aber es ist gerechnet, ja? Aber ich finde, man sollte tatsächlich diesen kreativen Anteil noch mehr triggern bei der KI und sagen, guck doch mal, ob es Einflussgrößen gibt, die wir bisher nicht auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel Sternzeichen der Spieler. Hat das einen Einfluss vielleicht auf das Ergebnis? Oder welche Spieler haben schon mal Werbung für Bratwurst gemacht?
Stimmt. Wer hat Schuhe von der einen Sportmarke an und Schuhe von der anderen Sportmarke? Und wer hat gerade einen kleinen Beziehungsskandal in den Medien? Und bei wem sitzt die Spielerfrau glücklich irgendwo oben auf der Tribüne?
Oder auch ist vielleicht Zinedine Zidane anwesend und hat mal wieder Lust, nicht nur sportlich in die Geschichte des Fußballs einzugehen.
Ja, das...
Also viele Variablen, die auf jeden Fall, finde ich, in einem Folgepaper nochmal berücksichtigt werden sollten.
Ich habe ein Thema mitgebracht aus meinen zwei Lieblingsbereichen gekoppelt. Einmal ist das Weltall und einmal ist das Kulinarik. Und zwar geht es um den Geschmack eines Himmelskörpers mit dem schönen Namen Arukot. 6,6 Milliarden Kilometer entfernt und damit ist er das am weitesten entfernte Objekt, was jemals untersucht wurde. Und er befindet sich irgendwo hinter der Neptunbahn im Kuipergürtel. Weißt du noch, wo der Kuipergürtel war?
Also. Ich weiß das noch. Ich weiß vor allem, dass meine Autokorrektur daraus immer Keuschheitsgürtel gemacht hat.
Ja, ich meine, gut, ich habe auch gerade gesagt, hinter der Neptunbahn. Ja, der Kuipergürtel. Ne? Also eine große Ansammlung an irgendwelchen...
Ein kleiner Tipp ist es hinter der Neptunbahn.
Ein Bereich voll mit Asteroidengeröll, mit Kometen und auch eben mit so witzigen Himmelskörpern wie Arukot, der 2019 von der Sonde New Horizon entdeckt wurde. Also es ist noch gar nicht so lange klar, dass es den gibt. Der ist jetzt auch nicht besonders riesig. Also ich habe jetzt irgendwas gefunden von 30 oder ja doch so ein bisschen über 30 Kilometer Durchmesser, wird immer Schneemann genannt, weil er irgendwie aus einer kleinen Kugel und aus einer großen Kugel besteht und die sind irgendwie so aneinander gepappt. Also er sieht so ein bisschen aus wie ein Schneemann, aber in Rot. Also es ist irgendwie so ein rötlicher Himmelskörper in Schneemannform, der irgendwo da seit Milliarden Jahren hinter der Neptunbahn irgendwie rumkreist und zufällig von der, oder was heißt zufällig, aber von New Horizon eben dann einmal mitgenommen wurde als Untersuchungsobjekt und da hat man gesehen, woraus er so ungefähr besteht. Und da gibt es so ein paar Fragen, wie beispielsweise...
Also mitgenommen heißt, er hat ihn nicht eingepackt und zur Erde gebracht, sondern fotografiert und untersucht, ne?
Genau, das vielleicht ist gut, wenn man das nochmal ein bisschen deutlicher sagt. Genau, das hat er gemacht, unter anderem auch, was da so für Stoffe drin sind. Man weiß zum Beispiel, dass das Ding... sehr viel Eis enthält auf Methanolbasis und Methanoleis und Kohlenstoffmonoxid. Das ist da alles drin. Sehr kalt, seit Milliarden Jahren unverändert und ist rötlich gefärbt. Und jetzt hat man rausgefunden, warum oder zumindest eine gute Theorie, weswegen, woher diese rote Farbe kommen könnte. Und es ist eine sehr leckere Geschichte.
Ach.
Was ach?
Ach, jetzt bin ich gespannt.
Ach so, okay.
Weil ich kenne Arokot, aber ich hatte mich noch nie gefragt, warum hat er die Farbe, die er hat.
Ja. Habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht gefragt, ne? Aber ja. Sie haben jetzt, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt direkt irgendwie der Grund war, weswegen Sie geforscht haben. Es ist ja häufig so, dass man in der Forschung dann irgendwas ausprobiert und dann auf einmal eine Antwort auf eine Frage bekommt, die man am Anfang gar nicht hatte. Das ist ja das Schöne und auch Spannende an der Wissenschaft. Aber hier hat man einfach mal ein Laborexperiment, einfach Arokot nachgebaut und diese Substanzen, aus denen er besteht, einfach mal mit hochenergetischen Elektronen beschossen. Also sozusagen mit kosmischer Strahlung, weil man geht davon aus, dass natürlich dieses Ding über die Milliarden Jahre, dass die kosmische Strahlung da auch irgendeinen Einfluss auf die ganzen Moleküle hat, die da drin so eingelagert sind, sage ich mal. Und dann haben sich natürlich bei diesen...
Alle Moleküle rausgeschossen, genau. Am Ende ist nur noch pure Arokot-Essenz.
Genau, da haben wir wirklich...
Arokot-Destillat.
Das Arokot-Destillat und das wurde dann in einer kleinen Pipette... Okay, nee, das sprengt den Rahmen. Also, man hat es mit hochenergetischen Elektronen beschossen und hat dann eben gesehen, es sind neue Moleküle entstanden. Unter anderem Zucker, Glucose, Alose und auch Glycerin. Glycerin, was auch zum Beispiel bei der Herstellung von Seife und so verwendet wird. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass Arokot wahrscheinlich, wenn man 6,6 Milliarden Kilometer in die Richtung fliegen würde, um an diesem Himmelskörper einmal zu lecken, dann würde man wahrscheinlich eine seifige Süße oder eine süße Seifigkeit schmecken. Was ich eine sehr schöne Nachricht fand. Und ich mir auch dachte, wenn uns irgendwelche EisverkäuferInnen oder so zuhören, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass wir eine neue Trend-Eissorte diesen Sommer haben mit Arokot.
Auf jeden Fall. Ich würde, wenn ich die vielen Milliarden Kilometer fliege, nicht lecken. Ich würde, also da würde man ja festkleben, aber und das auf ewig.
Okay, dann kratzen wir was ab, wie bei so Slush-Eisen, genau. Mit so einem Plastiklöffel erstmal so ein Stück abkratzen.
Ja. Mein Lieblingseis ist ja Methanoleis, aber vielleicht wird Arokot meine neueste Lieblingssorte.
Er ist ja auf Basis von Methanoleis, ne? Ist ja so ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, welcher Eisverkäufer auch einen Teilchenbeschleuniger irgendwie mit im Keller hat und dann irgendwie die Eissorten nochmal ein bisschen spicigere Eissorten hat. Aber ich kann mir das schon vorstellen, es gibt doch immer so crazy Eissorten, dass man irgendwie sagt so, ja, hey, zwei Fall. Kugeln in der Waffel. Eine Kugel Arokot, eine Kugel Zitrone, bitte. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja, dass man das so machen könnte. Könnte der nächste Shit sein.
Einmal Methanol, einmal Shit.
So bestellst du wahrscheinlich im Pottermann. Normale Eissorten bei euch.
Ja, bei uns normale Eissorten ist Pommes und Currywurst.
Oh Gott.
Aber ich glaube ja, Kulinarik ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise gesättigt. Also ich staune oft.
Das ist nicht dein Ernstes, was du für Sätze manchmal sagst. Warum sagst du gesättigt bei Kulinarik?
Weil ich in der gleichen Themenkreis geblieben bin deshalb. Ja. Weil ich wundere mich, dass es noch neue Rezepte gibt. Weil eigentlich, ich denke, alles wurde schon mal ausprobiert. Wenn ich jemand wäre, der davon lebt, also wäre ich Koch, und wäre davon abhängig, dass mir neue Dinge einfallen, neue Geschmäcker. Beliebig viel Innovation kann man ja nicht haben bei einer begrenzten Anzahl von Zutaten. Deswegen gibt es ja auch Molekülküche.
Molekularküche? Heißt das so?
Genau. Ja. Also, ja, Molekularküche, dass man sagt, ich versuche mal ganz andere Arten von Zubereitung und so.
Habe ich auch.
Sowieso auch immer spannend, dass es überhaupt Brot gibt. Ne? Was muss das für ein Zufall gewesen sein? Oder Bier, so dass man, ne, ich punch irgendwas zusammen, lass es stehen, es wird schlecht. Oh, es ist lecker.
Ja, es ist crazy. So, aber tatsächlich, also es gibt ja auch jede Menge High-Society-Restaurants, die irgendwie auf der Suche sind. Habe ich auch noch einen Artikel irgendwo gelesen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, über den nächsten spacigen Geschmack, dass man irgendwie versucht, ein Space-Dinner zu kreieren, also mit Geschmäckern, die nicht literally von dieser Welt sind sozusagen. Ne? Und man sich eben irgendwie informiert, was könnte denn da draußen im Weltall noch so für Geschmack rumirren. Und lustigerweise findet man ja immer, oder das ist zumindest das, was immer so in als erstes in den Medien dann kursiert, wenn irgendwo in irgendeinem Nebel Ethylformiat irgendwie gefunden wurde, dass man sagt, ah, das schmeckt nach Himbeeren. Also dieser Nebel hier im Zentrum der Galaxie, der wird wohl Himbeergeschmack haben und riecht nach Rum. Also irgendwie muss man, glaube ich, gar nicht mehr so weit fliegen, um irgendwas Neues zu entdecken. Also wir haben hier, glaube ich, schon genug Auswahl und genug Vielfalt.
Ja, aber das, was du gerade erzählt hast über dieses Experiment, das eröffnet doch neue Möglichkeiten.
Auf jeden Fall. Also wir haben
existierende Zutaten, zum Beispiel Aubergine oder Hackfleisch. Und wir wissen nicht, was kosmische Strahlung damit macht. Also kann man nicht in Erwartungspause vom LHC oder sowas einfach mal einen Pfund Gehacktes in die Röhre legen, beschießen und mal gucken, ob das auch irgendwelche neuen Kombinationen produziert.
Ich weiß nicht.
Space Hack?
Vielleicht geht es. Also, das Problem ist ja auch, dass bestimmt. Also, ich habe jetzt zum Beispiel ein großes Problem mit Backen, weil es da ja auch darauf ankommt, wie lange etwas irgendwie unter einem. Also, du kannst ja nicht sagen, der Kuchen muss jetzt schneller fertig sein, deswegen er wird schneller fertig, wenn er auf 1000 Grad ist, aber ist er dann noch genießbar? Und genauso ist es ja auch, wenn du sagst, okay, kosmische Strahlung hat jetzt 4,5 Milliarden Jahre auf dieses Arrokoth-Ding draufgeballert und wir machen das jetzt innerhalb von ein paar Stunden mit hochenergetischen Elektronen, soll ja irgendwie ein Äquivalent sein, ne? Energie zu Zeitraum, ja. So wie ich das da gelesen habe. Aber ja, kannst ja mal eine Aubergine mit irgendwelchen, mit irgendeiner, irgendwas aus dem Teilchenbeschleuniger beschießen. Ja, warum nicht? Also am Ende schmeckt sie halt einfach nur angebrannt, würde ich sagen. Und ein bisschen spicy radioaktiv, aber gut.
Witzig ist ja, kennst du Fürst Pückler Eis?
Nee. Hey, doch, klar kenne ich Fürst Pückler Eis, sorry.
Oh, dass es einen Asteroiden gibt, der nach Pückler benannt ist.
Ehrlich?
Da schließt sich, habe ich gerade gesehen, ja. Der Asteroid 39571 ist nach ihm benannt.
Aber warum ist er danach benannt? Also hat er den entdeckt? Stand er mit einem Teleskop und einem Becher Eis nachts irgendwo und hat dann diesen Komet entdeckt?
Bestimmt, genau so war es.
Asteroid.
Bestimmt, ja.
Wie sag ich die ganze Zeit? Komet. Den Asteroid. Ah, okay. So war es. Ja.
Keine Ahnung. Leute, das könnt ihr doch mal rausfinden.
Ja, macht das mal. Schreibt uns bei WhatsApp oder schreibt uns eine Mail. Alles dazu findet ihr in den Shownotes.
Jahrzehntelang lag ein kleiner Papyrusfetzen aus dem spätantiken Ägypten in der Staats- und Unibibliothek Hamburg. So groß ungefähr, kleiner als ein Smartphone, 11x5 cm. Und darauf Reste von Texten. 13 Zeilen in griechischen Buchstaben, pro Zeile ungefähr 10 Buchstaben. Und keiner hat diesen Fetzen beachtet, weil man dachte, das ist eine Einkaufsliste.
Eine Einkaufsliste?
Ja. Jetzt aber haben ForscherInnen herausgefunden, Halleluja, es ist keine Einkaufsliste, das ist Teil von einem Evangelium.
Aus der Bibel? Oder was für ein Evangelium?
Ja, nicht aus der Bibel, das ist ein Text, der es nicht in die Bibel geschafft hat, aber theoretisch ja.
Also können wir kurz darüber sprechen, ich wusste nicht, dass es eine Auswahl gab, was ich dachte in die Bibel, da hat einfach jeder irgendwie was reingeschrieben, bis das Buch halt voll war, wie bei so einem Freundebuch, weißt du,
die letzte so Seite voll. Okay. Bei Facebook.
Ja genau, und irgendwann ist halt Schluss, dann wird geschlossen und dann ist die Bibel halt fertig, so kommt mir zumindest dieses Buch vor, aber ich bin auch kein Experte, ich war ja nur auf einer katholischen Schule.
Ich habe mich erstmal gefragt, wie kann man das denn bitte verwechseln? Wie kann man denken, oh ja, das ist eine Einkaufsliste, oh nein, das ist ein Stück eines Evangeliums. Und es wird einfach besser mit jedem Satz dieser Pressemitteilung. Die Forschenden haben gesagt, uns ist zunächst das Wort Jesus aufgefallen. Also
was?
Ja. Was soll das denn für eine Einkaufsliste also sein, wo Jesus draufsteht?
Hätten sie jetzt gesagt, uns sind als erstes die Wörter Brot, Wasser und Wein aufgefallen, dann hätte ich es ja irgendwie nachvollziehen können. Aber Jesus, okay.
Ich meine, Sie haben ja erzählt, uns ist das Wort Jesus aufgefallen und so sind wir auf die Idee gekommen, das könnte was anderes sein.
Ach so, dass es was anderes sein könnte. Okay, ich dachte bei Jesus, da ist ja eine Einkaufsliste. Alles klar.
Nee. Höchstens, wenn du Klamotten shoppst, so Tunika, Sportschuhe, Jesus-Latschen oder sowas. Sonst wüsste ich nicht, was Jesus auf einer Einkaufsliste zu suchen. Wenn Jesus irgendetwas Wichtiges mit Einkaufen gemacht hätte, gäbe es in Süddeutschland dafür einen Feiertag.
Ja.
Und der Einzelhandel hätte geöffnet. Also sie haben das Wort Jesus gesehen und dann gesagt, so jetzt lass mal gucken. Und wir vergleichen diese Textfragmente Buchstabe für Buchstabe mit anderen Papyri, die wir haben. Und dann haben sie festgestellt, nee, das kann kein Alltagsdokument Typ Einkaufsliste sein, sondern es ist Teil des Kindheitsevangeliums nach Thomas.
Das Kindheitsevangelium nach Thomas, also das ist einer von den Autoren, der es nicht in die Endversion der Bibel geschafft hat, dem größten Bestseller, den es gibt.
Wer dieser Thomas ist, weiß auch keiner. witzigerweise gibt es auch ein Thomas-Evangelium, wo auch keiner weiß, wer der Autor war. Thomas war es jedenfalls nicht, das wurde aus
Das ist nicht unser Thomas.
Es wurde aus Gag-Gründen draufgeschrieben, keine Ahnung, oder um Einfluss zu machen. Egal, also da bin ich selber reingefallen. Thomas-Evangelium ist nicht Kindheitsevangelium nach Thomas. In beiden Fällen weiß man nicht, wer der Thomas gewesen sein soll. Dieses Ding, was da jetzt auf dem Papyrus steht, ist das Kindheitsevangelium nach Thomas. Und das erzählt Geschichten aus der Kindheit von Jesus, die es nicht in die Bibel geschafft haben, weil es einfach Fanfiction war. Das waren frühe Christen, die sich gedacht haben, ich bin fromm, ich finde Jesus super und jetzt denke ich mir mal ein paar Geschichten aus, wie Jesus als Kind gewesen sein könnte.
Ja.
Ja. Und das ist jetzt eine Sensation, weil sie sagen erstens, das scheint hier die bisher früheste Abschrift dieses Kindheitsevangeliums zu sein. Und zweitens, jetzt wissen wir, dass war wirklich auf Griechisch geschrieben wurde. Also wir kriegen noch ein Puzzleteil mehr, offenbar, weil es hier griechische Buchstaben sind.
Aber die wichtigste Frage fehlt noch. Warum wurde es vorher als Einkaufszettel gewertet? Also, da muss doch irgendwas, hast du den, es ist doch nur ein kleiner Schriftfetzen. Was hat sie daran?
Sie haben gesagt.
Weißt du nicht, was da noch steht?
Ich bin ja altsprachlich sozialisiert. Ich habe ja Latein und Griechisch gelernt. Deswegen habe ich mir die Frage schon fast selbst beantwortet und fand es nicht ganz so kurios. Aber auch hier hat die HU Berlin einfach eine Glanzleistung gemacht. Sie haben geschrieben, dass es eine Einkaufsliste sein könnte. Darauf sind sie gekommen, das haben sie vermutet, weil die Schrift so unbeholfen wirkt.
Das ist alles? Nicht also wegen Inhalt? Gedacht,
okay, das ist unbeholfen, dass da Jesus steht. Auf die Idee, das mal zu lesen, was da steht, ist keiner gekommen. Also Hut ab, würdige Nachfolger von Sherlock Holmes, die gesagt haben, wir gucken mal, was da steht, wir analysieren.
Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendein Wort gewesen sein. Also es ist eine Kindheitsgeschichte über Jesus. Also Jesus mochte besonders gerne die Pfannkuchen von. Ja, genau. Also es ist die Folge.
Nein, sie haben es einfach nicht. Sie haben es nicht analysiert. Unbeholfene Schrift, von wegen, da hat irgendeiner was gekrickelt.
Und haben es dann einfach Einkaufsliste. Also vielleicht ist Einkaufsliste auch das Metapher bei der HU als unbedeutendes Schriftstück, wo irgendwer was drauf gekritzelt hat.
Ja. Es gibt tatsächlich, das ist ja oft passiert so, eine meiner Lieblingsfacts aus meinem Griechischunterricht ist folgender. Es gibt die Schrift Linear B. Schon mal gehört?
Linear B? Von linear so wie aha, nee.
Das sind Linien, die so in Tontafeln geritzt wurden. Davon hat man welche gefunden auf Kreta. Und so Mitte des letzten Jahrhunderts, also so um 1950, hat man das entziffert. Und dann dachte man erst, oh, das ist Minoisch, also so eine vorgriechische Sprache, von der man ganz, ganz wenig weiß. Dann hat man aber festgestellt, krass, jetzt wo wir es entziffern können, das scheint eine Art Griechisch zu sein. Wow, wir können das verstehen, krass. Ne, wir können ja Griechisch.
Das 1950 sind so Runen, oder? Ich sehe das gerade, wie das aussieht. Ja. Also es sieht so runenartig aus einfach.
Und da war eine Riesensensation von wegen, wir haben rausgefunden, krass, es scheint eine Art Griechisch zu sein. Wir haben eine Chance zu verstehen, was über diese Kultur auf Kreta zu lernen. Was steht denn da? Historische Erzählungen? Sind es Gedichte? Nee, da steht, ein Sack Reis, ein Kilometer macht 5,50. So, das waren Inventarlisten, Kassenbons, Einkaufslisten.
Auch das ist wichtig.
Warum haben wir das damals aufgeschrieben? Das waren wohl nur, es ist tragisch, es waren wohl nur Merkzettel. Das war nie gedacht, diese Runen, die du genannt hast, die sind auch viel zu filigran eigentlich, um die in Ton einzuritzen.
Ja.
Das, man sagt also, das war bestimmt nur so, ach komm, schnell eine Tontafel her, ich kritzel eben schnell, was habe ich hier im Lager, zack, 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 zack. Und das war nie für die Ewigkeit gedacht, aber es gab wohl Brände und dadurch wurden alle wichtigen Aufzeichnungen auf Pergament und Papyrus verbrannt und diese temporären Tonkritzeleien sind für die Ewigkeit haltbar gemacht worden.
Das ist ja mega schön. Das ist eine mega gute Geschichte und ich finde es auch einfach fantastisch, weil das sind vielleicht auch die Relikte aus diesen Zeiten, die auch einfach am wichtigsten waren und nicht irgendwelche wilden Geschichten über, also auch die Geschichte von Jesus ist wichtig, das will ich gar nicht damit sagen, aber was die Leute wirklich im Alltag bewegt hat, nämlich, dass sie jetzt einmal mal schnell hier diese Notizen sich machen müssen zu, was kostet der Sack Reis, das ist vielleicht das, was die Leute im Alltag umtrieben hat und was vielleicht wichtig war. Und nicht irgendeine philosophische...
Ja, sie sind aber nur Listen.
Ja, aber das ist irgendwie so real, weißt du? Das ist einfach so, das ist, finde ich, so menschlich. Ich finde es sehr gut. Linie B.
Wir sollten auch mal über so eine Art der Archivierung nachdenken. Denn wenn bei uns ein Feuer oder ein Unwetter alles vernichtet hat, dann werden unsere Nachfahren kein Buch mehr von Goethe finden oder keinen Datenträger mit Prognosen zur EM von der TU Dortmund. Nee. Und auch keinen USB-Stick mehr mit Oppenheimer drauf, sondern das, was sie finden werden, sind Tontafeln, wo drauf steht, hier leben, lieben und streiten Gisela, Mike und Chantal.
Stimmt, ich habe gerade überlegt, was würden sie finden und dachte erst vielleicht an irgendwelche Graffitis oder so, aber die werden ja auch im Laufe der Zeit dann einfach ablassen, aber ja, richtig. Und das wollen wir nicht, also ich weiß nicht, wie deine Meinung zu diesen Tontafeln ist, aber das möchte ich eigentlich nicht, dass das erhalten bleibt.
Wir sollten dringend anfangen, wichtige Sachen auf Ton zu notieren.
Ja, wirklich. Also Einkaufslisten zum Beispiel. Es wäre auch ganz witzig, wenn die Leute im Einkaufswagen halt nicht immer irgendwelche kleinen Spickzettel vergessen, sondern einfach so kleine Tontäfelchen. Ich habe mal eine Zeit lang Einkaufszettel gesammelt, die Leute irgendwie verloren haben.
Könnte ein schönes Zeitdokument sein.
Ist wirklich ganz schön.
Brot, Zucker, Schmalz.
Das stand drauf.
Heute Bubble Tea.
Mein Favorite war tatsächlich Hack, halb und halb, Zigaretten. Und noch irgendwas, irgendein Dosenobst stand da drauf oder so. Das war, glaube ich,
eine super EM-Party.
Ja.
das war mein Einkaufszettel für heute Abend.
Alles nachzulesen im Buch Arokat, Vers 13. So, das war die neue Folge Fakt ab. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr gelacht als sonst. Ein bisschen. Bisschen bessere Laune als das letzte Mal.
Und das trotz der Europawahl.
Und trotzdem WM-Auftakt heute. Leute, fragt in der Eisdiele eures Vertrauens nach der neuen Arokat-Sorte und danach, welche Mannschaft heute gewinnt.
Man sollte Arokat, schon nach dem richtigen Namen Arokat, fragen.
Arokat? Nee, haben wir nicht. Ach, Arokat meinen
Advokat,
Sie?
Advokat, meinen Sie.
Eine Kugel Arokat. Advokat. Avocado-Eis, ja, gibt's auch natürlich, ne? Und heute Abend gewinnt Italien. Da müsst ihr auch nachfragen, ne? Der Eisdiele eures Vertrauens, da werdet ihr die beste Prognose bekommen. Ja, und damit tschüss.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Stell dir vor, du klaust Geld. Ungefähr 1 Million Euro. Du haust damit ab ins Ausland und lässt dein altes Leben komplett zurück. Die Polizei sucht international nach dir. Du bist jetzt die Milliondiebin. So heißt der neue Podcast, in dem ich, Jost, die unglaubliche Geschichte von Minessa erzähle. Im Oktober 2022 klaut Minessa 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma. Sie träumt von einem besseren Leben und begeht dabei den vielleicht größten Fehler ihres Lebens. Warum hat sie das gemacht? Wie wurde der Diebstahl geplant? Und wo ist das ganze Geld? Das und mehr beantworte ich im Podcast. Und so viel kann ich schon mal verraten: Minessa war nicht allein. Die Millionendiebin ab dem 13. Juni in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.